Ja, hallo, Frau Burgis. Schön, dass ich dich auch interviewen kann. Wir sind hier in Grödig bei Salzburg. Du lebst hier. Dein voller Name ist Walburgis Schwarzenmüller.
Ganz österreichisch.
Ganz österreichisch. Dein Zentrum heißt Zentrum für kreative Intelligenz. Und du bist unter anderem Yoga-Lehrerin für meditatives Yoga. Darum meine erste Frage: Was ist Yoga für dich? Was beinhaltet es? Was ist es für dich, persönlich für dein Leben? Und was ist speziell meditatives Yoga?
Also Yoga ist ja nach der Überlieferung, kommend vom Sanskrit, der ältesten Sprache der Welt, bedeutet er unter demselben Joch und in der Einheit. Es geht immer um das Einheitsbewusstsein, das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und angenähert oder eben verwirklicht wird. Und ich habe vor über 20 Jahren für mich Hatha Yoga entdeckt, das inzwischen auch im Westen am bekanntesten ist, wo über Körper- und Atemübungen auf die Geist-Körper-Koordination eingewirkt wird, um eben dieses Einheitsbewusstsein zu verwirklichen. Und ich bin ein sehr sinnlicher Mensch und auch körperbetont, aber von meiner inneren Einstellung und Suche her ist Spiritualität für mich das einzig wirklich Wichtige oder Interessante. Und darum finde ich das eine ideale Kombination, über den Körper auf den Geist einzuwirken und auf dieses innere Gleichgewicht, die innere Harmonie. Und es zeigt sich für mich immer wieder, dass diese jahrtausendalten Yoga-Übungen, die Asanas, Yoga-Positionen, sehr tief gehen, wenn man bestimmte Dinge beachtet, wie zum Beispiel einfach mit der Aufmerksamkeit voll dabei sein, immer locker weiteratmen. Und ganz einfache Mittel sind das. Also Ehrgeiz ist von vornherein ausgeschaltet. Es gilt letztendlich nichts zu erreichen, außer im Moment sich einfach dort anzufangen, wo man steht und sich nachher ein bisschen wohler zu fühlen. Und meditatives Yoga, diesen Ausdruck habe ich erst im Gespräch verwendet. Also ich nenne es sonst mit den anderen auch gar nicht so, weil die Leute meistens noch gar nichts anfangen können damit. Aber es geht für mich um Meditation, um diese innere Ruhe. Und zum einen bin ich selber ja auch, praktiziere ich transzendentale Meditation nach Maharishi Mahesh Yogi schon seit vielen Jahren und lehre das auch mit Leib und Seele oder vermittle das, soweit es zu vermitteln ist überhaupt. Und zum anderen eben über den Körper einzuwirken. Es macht mir eine riesige Freude zu sehen, wie die Leute dann einfach aufblühen und zu sich kommen und immer stiller werden. Und auch wenn sie unruhig kommen, dann einfach sagen, sie kommen jetzt in ihre Mitte und gehen wieder weg und wollen sich das mitnehmen. Und das ist dann auch die Belohnung dafür. Ja. Was eigentlich wirkt, ist das, was zwischen den Zeilen wirkt. Also ich versuche jetzt gerade in Worte zu fassen, weil Hatha Yoga gibt es unendlich viele Formen. Inzwischen ist er modern geworden in unserer Gesellschaft. Vor 10 Jahren traute ich mir auf der Straße noch gar nicht laut zu sagen, dass ich Yogalehrerin bin. Da war das sofort in der Kategorie Sekte. Und jetzt, ich war lange Zeit im Ausland bei einem Weltfriedensprojekt international tätig und als ich zurückkam nach Salzburg, merkte ich, es ist schon in allen Auslagen und wird als Werbemittel verwendet, Yoga-Positionen oder überhaupt das Wort Yoga. Und Yoga-Lehrer gibt es wie Sand am Meer inzwischen in Salzburg, aber auch natürlich verschiedenste Interpretationen davon. Ich versuche dann zu definieren, was es wirklich für mich ist, und dann merke ich, was das Eigentliche ist zwischen den Zeilen, was sich in Worten nicht erklären lässt. Und ich mache zwar das, was klassischer Hatha Yoga mit den Körperübungen bezeichnet wird, Aber was wirklich herauskommt, ist die reine wache Stille, ebenso der innere Frieden. Und das ist gar nicht in Worte zu fassen, das kann man nur erfahren. Das alles.
Sieht das praktisch so aus, dass du also nicht nur die Übungen machst mit den Leuten wie Sportübungen, sondern du hältst sie an, dabei nach innen zu schauen, auf den Atem zu achten?
Ja, genau. Ist ja auch der große Unterschied zum Sport, dass es nicht ein reines Muskeltraining ist. Und es wird sicher sehr oft damit verwechselt, warum auch viele zum Yoga gehen, um ihre Muskeln zu trainieren, weil sie so steif sind. Das sagen auch viele Leute. Aber im Grunde genommen, und das ist aber auch das Schöne daran, dass es modern geworden ist, dass viel mehr Menschen den Zugang zu finden zur geistigen Entwicklung. Weil automatisch, auch wenn man motiviert ist, so wegen körperlichen Bedingungen Yoga anzufangen, so hat es automatisch auch eine ausgleichende Wirkung auf Geist und Emotionalkörper. Und das ist dann auch das Schöne daran. Und
du hast eben Spiritualität erwähnt. Was heißt es für dich, spirituell zu leben?
Das hat mich schon mal jemand gefragt und dann bin ich drauf gekommen, ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Ja, was ist das? Das ist so das Höchste, in sich zu verwirklichen, sich selbst zu finden, zur Ruhe kommen, die innere Harmonie zu finden. Das ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Und die eigenen Schwächen und Stärken anzunehmen, im Moment zu leben, mit Freude zu leben. Das Einzige, was wir im Leben ernst nehmen sollen, ist Humor. Und sich selbst zu sein, die eigenen Wünsche zu erfüllen, zu verwirklichen, die nicht zu verwirklichen sind, loszulassen, immer wieder loslassen. Das ist Spiritualität. Also es kann auch unter dem Begriff Erleuchtung zusammengefasst werden. Und ja, von verschiedensten Ebenen beleuchtet. Einige sagen, es ist die Entwicklung des vollständigen Gehirnpotenzials. Es ist spontane Wunscherfüllung, im Einklang mit der Natur leben. Einfach sich selbst sein. Und da kann auch immer noch etwas entwickelt werden. Also letztendlich ist es eine, dass der geistigen Entwicklung wird alles andere untergeordnet. Und dann geht nur darum, mehr Glück und Erfüllung im Leben zu finden. Das ist alles. Und jeder Mensch strebt ja danach. Es ist ja so, dass jeder kleinste Wunsch der Wunsch für das Höchste ist. Ob man jetzt Coca-Cola trinkt oder jemanden umbringt oder meditiert. Jeder hat einen Wunsch, einfach ein bisschen mehr Befriedigung zu erfahren. Aber natürlich ist es besser, mit weniger tun mehr zu erreichen und keine negativen Nebenwirkungen zu haben. Und da ist einfach Meditation und Yoga auch für mich ein sehr idealer Weg, um das zu verwirklichen.
Geistige Entwicklung, was ist damit gemeint, wenn du den Ausdruck erwähnst?
Das Geistige, es gibt ja, jeder Mensch hat einen Geist, das ist ja auch jedem mehr oder weniger bewusst, das durch das Denken ausgedrückt wird. Und diese Gedanken machen unser Leben, unser Handeln letztendlich, unser Fühlen und Handeln aus. Und es ist durchaus intelligent, an die Quelle dieses Denkens zu gehen, das heißt an die Quelle des Geistes, und von dort aus auch zu reinigen, dieses Denken, aber nicht von der intellektuellen, oberflächlichen Ebene her, sondern wirklich von einer sehr abstrakten Ebene, jenseits von Denken, das auch als die Ebene der Transzendenz bezeichnet werden kann. Und aus dem entstehen dann wieder neue, kreative, intelligente, lebensfördernde Gedanken. Und das ist natürlich, hat einen positiven Einfluss, lebensfördernden Einfluss auf unser Leben und dann letztendlich auch auf unsere Umgebung. Und darum ist es sinnvoll, sich mit der geistigen Entwicklung zu beschäftigen. Das ist die Grundlage für ein erfüllteres Leben überhaupt.
Was Benutzt du den Begriff Ego auch? Und wenn ja, was verstehst du darunter? Oder Ego oder kein Ego?
Ja, also früher bekam ich immer zu hören, ja, der oder die hat ein großes Ego und das Ego muss gebrochen werden. Und das, irgendwas hat mich immer daran gestört. Und dann habe ich später Maharishi Mahesh Yogi öfter über Ego sprechen gehört. Und er sprach immer nur vom Ausweiten des Egos. Und eben bis zum universellen Ego. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das so eine sanfte, unendliche Sichtweise ist. Und so kann ich das auch mehr nachvollziehen, das Ego anzunehmen und auszuweiten, bis es im universellen Ego, das uns alle verbindet, aufgeht. Und ich beschäftige mich schon sehr lange mit der vedischen Wissenschaft. Und da wird das Ego als ein Teil vom Individuum angesehen. Das heißt, also Geist, Intellekt, Ego und die fünf Sinne, das sind die acht Teile, die acht Prakritis, aus die ein Mensch besteht. Und das heißt, ein Mensch kann ohne Ego gar nicht, existiert nicht ohne Ego. Und das ist auch eine Illusion, sich da etwas vorzumachen, es weghaben zu wollen, sondern einfach in seinem Stellenwert zu akzeptieren, wenn es den braucht, genauso wie es gut ist, den Intellekt im richtigen Moment zu gebrauchen oder eben auch die fünf Sinne, und aber letztendlich aufgehen zu lassen im ganzen Sein, in der Einheit.
Wie siehst du das, wenn es von jemandem heißt, der ist erleuchtet, da ist kein Ego, also da ist einfach die Identifikation weggefallen mit den Wahrnehmungen, mit den Gedanken, mit den Gefühlen. Mhm. Würdest du das auch so beschreiben oder denkst du nicht in so Kategorien?
Also, da ist kein Ego, diese Wahrnehmung stimmt für mich nicht, aber die Identifikation ist meiner Wahrnehmung nach dann aufgelöst und alle Verhaftungen. Aber das Ego als solches akzeptiert und bewusst wahrgenommen, aber eben diese Freiheit des Denken, Fühlen und Handelns auch in Bezug auf das Ego, weil diese Verhaftung eben nicht mehr da ist.
Du bietest auch Tanz an, also
spirituellen Tanz.
Spirituellen Tanz, was ist darunter zu verstehen?
Da geht es nicht um technisches Können, sondern, und es ist auch ein bisschen mehr als Ausdruckstanz. Ich verwende verschiedenste Elemente über den Derwisch-Tanz und indischen Tanz, den ich mal lernte, also Odissi-Tanz und Bharatnatyam. Kreistänze, verschiedene Tänze aus verschiedenen Kulturen und freien Tanz. Einfach verschiedene Elemente der Bewegung und auch Musik, um zu sich selbst zu finden, um Blockaden zu lösen, sich von Stressen zu befreien, auf eine kreative Weise. Darum habe ich mein Kreativzentrum eben auch Zentrum für kreative Intelligenz genannt, weil ich verschiedenste kreative Methoden verwenden möchte, dass für jeden Menschen etwas dabei ist, sich zu entwickeln, geistig und körperlich, und zu sich selbst zu finden und Freude am Leben zu haben. Ja. Also eben nicht nur spirituellen Tanz, sondern auch spirituelle Musik und Kunst. Und wir hatten vor einer Woche einen kleinen Workshop am Tag an das Zeichnen lernen auf den Punkt gebracht, wo wir mit gestischen Zeichnen auch einfach und durch Atmung, also aus der Zen-Malerei ist das entwickelt, erstmal Blockaden lösten, die gerade vielleicht im Moment da sind, oberflächlich oder Tiefe, das ist dann dem Moment überlassen, und dann entsteht aus diesem Moment Zeichnungen, ja, die ganz anders sind, als wenn man nur vom Intellekt her zeichnet oder eben diese angelernten Perspektiven, die alle ihren Stellenwert haben, Perspektivenübungen, Farbperspektive, Zentralperspektive, Größenordnungen, Proportionen, alles, das ist hier ausgeschaltet, sondern wirklich so der individuelle Ausdruck im Vordergrund, um sich selbst zu finden und wieder auf eigene Weise auszudrücken. Und da können sehr viele neue Dinge entstehen, also ob im Tanz, in der Musik oder in der Kunst, die es vielleicht noch nie gegeben hat oder für einen selbst noch nie gegeben hat. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Aber etwas, was es für einen selbst vielleicht noch nie gegeben hat, es kommt immer wieder vor und das ist sehr befreiend und befriedigend. Ja.
Mhm. Wenn du einerseits eben über Yoga sprichst und andererseits über Tanz, das erinnert mich irgendwie, dass Osho oft gesagt hat, dass Yoga der Frauen ist Tanzen, ne? Weil eben der weibliche Körper sehr viel Energie entwickelt, eben auch um Kinder zu bekommen, und das ist ja in der heutigen Welt, kann ja nicht mehr jede Frau dauernd schwanger sein, dass das so ein Ausdruck ist, Tanzen, gerade so auch für die weibliche Energie, die da ist. Kannst du damit was anfangen?
Also für mich persönlich sehr wohl. Also Yoga und Tanzen zu verbinden ist eine, manchmal ist auch bei den Yoga-Übungen merke ich, wenn sie dann so fließen, dann ist das auch wie Tanz. Ja? Wenn man schon mal technisch weiß, wie die Übungen gehen, aber im Moment voll da ist, dann fließt das noch mehr und kann man noch mehr an die Grenzen gehen und ist eben wie so ein Tanz. Und sind sehr viele weibliche Bewegungen, was immer man darunter versteht, meistens eben diese schwingenden, fließenden. Aber sind ja sowohl im Yoga als auch beim Tanz haben immer wieder Männer dabei. Und da ist mir aufgefallen, dass es vielleicht von außen her oft nicht so tänzerisch aussieht, aber das Feedback, die Erfahrung der Männer ist auch sehr berührend. Wo ich merke, ja, jeder hat seinen eigenen Ausdruck und das kann man von außen gar nicht beurteilen. Das Wichtigste ist die innere Freude und Befriedigung dann dran.
Du bietest auch Kinder-Yoga an. Was ist jetzt da speziell? Sind das spezielle Übungen oder die Übungen vereinfacht?
Also das Spezielle am Kinder-Yoga ist, dass jeder Moment anders ist und dass mein Konzept jeden Moment umgeworfen wird von den Kindern. Und ich lerne eine Menge dabei. Der Verdienst ist ganz klein. Und also ich rede jetzt vom Finanziellen, aber es macht so eine Herzensfreude und so eine Kreativität, und auch wenn Gerd mir dabei hilft, entstehen immer wieder neue Dinge, und dann zu sehen, wie die Kinder Freude daran haben und aufblühen, da kann man einfach nur weitermachen. Und es ist auch ganz anders als Erwachsenen-Yoga. Im Erwachsenen-Yoga spricht eigentlich niemand, da rede ich die ganze Zeit und sage immer wieder vor, was zu tun ist, um die Leute einklinken zu lassen, ob man es versteht oder nicht, ohne Stress, vielleicht das nächste Mal. Und dadurch entsteht ein so meditatives Eintauchen für die Teilnehmer und können sich sehr fallen lassen. Und beim Kinder-Yoga kann es oft sehr zugehen, also kann auch sehr laut sein. Und wenn angesagt ist, dass wir jetzt ein Piratenlied machen, dann ist halt das angesagt. Und oder wir haben auch schon eine neue Yoga-Übung erfunden mit dem Hirsch, das Hirschlied aufgeführt auch schon. Und auch wenn Yoga viele tausend Jahre alt ist, aber eine Hirschübung gibt es noch nicht, also haben wir das gemacht. Und da ist einfach keine Grenzen gesetzt. Und ich nehme alle möglichen Mittel, auch über die zeichnerischen und verschiedenste Bewegungsmittel dazu und die musikalischen Dinge, also ich spiele auch mit der Gitarre oder wir nehmen Instrumente dazu, die Rhythmusschulung gehört auch dazu. Und ja, wie gesagt, jeden Moment anders und sehr spielerisch. Also auf jeden Fall sehr spielerisch.
Ja. Kannst du Veränderungen bei den Kindern dadurch sehen oder berichten die selbst oder die Eltern darüber?
Also das meiste höre ich von den Eltern, die dann sagen, ja, meine Kinder sind ruhiger geworden, oder eine sagte, mein Kind kann sich viel besser konzentrieren, oder von einem ruhigen Mädchen sagte meine Mutter, ja, sie ist jetzt viel lebendiger zu Hause, aber sie empfindet es angenehm. Und da kriege ich eine Menge positives Feedback und ich sehe es auch an den Kindern, auf jeden Fall. Und ich spüre es auch durch die Zuneigung, die sie einem und das Vertrauen, das sie einem entgegenbringen. Das ist einfach sehr berührend. Wer selber Kinder hat, weiß, wie berührend, herzberührend es ist, wenn die Kinder einem Vertrauen entgegenbringen. Sehr wertvoll.
Du hast schon Maharishi Mahesh Yogi erwähnt. Kann man sagen, er ist dein Meister, oder siehst du ihn als spirituellen Lehrer, und was bedeutet das für dich und wie bist du dazu gekommen? Er lebt nicht, er ist nicht mehr in seinem Körper, aber ist er für dich noch lebendig?
Also sein Bewusstsein ist für mich ewig. Das ist so, wie kam ich zur transzendentalen Meditation? Ich kam über Yoga und habe am Sportinstitut als Studentin Yoga angefangen zu lernen, weil ich einfach auf der Suche war. Etwas, das mich mehr erfüllt als nur Sport oder Religion, hat mich auch nicht erfüllt. Ich bin katholisch erzogen worden und mir die Fragen nicht beantworten können. Da habe ich niemanden gefunden. Und so war Yoga mal ein guter Einstieg. Und dann habe ich auch von der Yogalehrerin die transzendentale Meditation gelernt, dass das funktioniert mit einem Mantra. Und habe es von Anfang an mit großem Erfolg praktiziert. Also ich hatte sehr gute Erfahrungen und habe dann mehr gemacht, auch das TMCD-Programm mit dem yogischen Fliegen gelernt, also so fortgeschrittenen Programme. Und dann gemerkt, ich mag mehr machen. Also ich möchte mehr in der Gruppe, weil da der Effekt stärker ist. Und ich möchte es hauptberuflich machen. Und habe dann auch nach meinem Studium für bildnerische Erziehung und Germanistik, nach dem Probejahr, habe ich dann beschlossen, ich gehe da jetzt voll rein. Und habe eben 11 Jahre bei einer Frauengruppe mitgemacht, die Mother Divine Gruppe, wo es darum ging, diese Techniken nicht nur für sich selbst anzuwenden, sondern auch um das Kollektivbewusstsein in Richtung mehr Harmonie zu beeinflussen. Und das ist auch wissenschaftlich untersucht worden, was mich am Anfang weniger und später immer mehr interessierte, dass das auch nachgewiesen werden kann von Polizei und Wissenschaft, dass da Kriminalitätsrate sinkt, dort wo diese Gruppe das praktiziert, damit auch diese uralten Techniken entmystifiziert werden. Das fand ich dann schon ganz interessant, auch für unsere Gesellschaft. Und
wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also was habt ihr da gemacht?
Also grundsätzlich haben wir gelebt die Gruppe in klösterlichen Verhältnissen, einfach so vom Lebensstil her, weil sonst die Aufmerksamkeit so weggezogen wird. Und wenn man Partner oder Familie hat, ist es doch ganz gut, sich dem voll zu widmen. Und so ist das, dieses Meditationsprogramm, das eigentliche Kind oder die Lebensaufgabe. Und da sind eben diese Techniken von TM und TMCD-Programm, diesem Mother Divine-Programm, das wird auch 24 Stunden Bliss oder Glückseligkeitsprogramm genannt, wird das so ausgeübt und auch im Wechsel von Ruhe und Aktivität. Und ganz eigentlich, man kann es von außen kaum erklären oder einschauen, aber es ist eigentlich, wenn man dort ist, ein etwas ganz Natürliches, Einfaches. Die Wahrheit ist immer einfach. Und das wird praktiziert und der Effekt erfolgt automatisch.
Habt ihr da irgendwie abgeschirmt für euch belegt?
Schon ein bisschen geschützt, weil das Eintauchen ist sehr, sehr tief. Das kann man oft selber gar nicht abschätzen, wenn man so tief drinnen ist. Wer selber meditiert, bin sicher, welche, die vor der Kamera sitzen, die praktizieren selber.
Monitor.
Vor dem Monitor. Praktizieren selber Meditationstechniken oder Entspannungstechniken. Und dann ist einfach die Erfahrung, dass man manchmal unterschätzt, wie tief man ist, wenn man dann wieder in die Aktivität geht. Und wenn das wirklich so zur Hauptbeschäftigung wird, dann muss man manchmal schon ein bisschen aufpassen, alleine wenn man über die Straße geht zum Beispiel. Und da waren wir, oder ist die Gruppe eben schon ein bisschen geschützt und abgeschirmt. Und schaut man zum Beispiel auch, dass man zu zweit spazieren geht, weil man manchmal nicht weiß, man hat auch verschiedene Phasen. Also ich selber bin sehr bodenständig von Natur aus, aber wenn ich dann so tief reintauchte, auch über die Jahre, habe ich dann manchmal selber gemerkt, jetzt bin ich gar nicht ganz da. Und das ist zum Teil eine normale Stresslösung oder einfach, weil sich so tiefe, weite Welten auftun, die viel mehr weiter sind als diese, was wir als die Realität bezeichnen. Und das Ganze muss erst ins Bewusstsein integriert und stabilisiert werden. Und außerdem ist es schon angenehm, wenn grundsätzlich ein bisschen abgeschiedener mehr Ruhe ist. Also jetzt nicht unbedingt das ständig neben der Autobahn, wie bei mir hier praktiziert wird. Es lässt sich auch nicht jeder Lärm ausschalten, ist auch nicht Sinn der Sache. Aber man kann schon eine gewisse Grundlage schaffen. Und um auf Maharishi Mahesh Yogi zurückzukommen, auf die Frage. Für ihn war es immer wichtig, einfach nur, dass die Menschen die Technik ausüben. Und jede Form von Anbetung war ihm völlig sekundär unwichtig, weil er sagt, Hauptsache die Menschen üben diese Techniken aus und dann passiert geistige Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung. Und so habe ich es jahrelang praktiziert und hatte auch kaum Bezug zu ihm. Aber es hat mir immer wieder gefallen, wenn ich etwas gelesen habe von seinen Büchern. Und als ich dann zu der Frauengruppe ging, dann war auch der Kontakt intensiver. Und da habe ich gemerkt, dann erst nach vielen Jahren, was für eine ganz tiefe, feine Herzensverbindung sich entwickelt hat. Da konnte mein Intellekt gar nicht mehr mit, der gerne kontrolliert und das Ganze versteht. Und jetzt merke ich auch, egal was andere Leute darüber sagen, ob gut oder weniger gut, es ist für mich sekundär, ich habe es für mich gefunden. Da ist jemand, der im Einheitsbewusstsein, im Paramicetana, wie es im Sanskrit heißt, gelebt hat und auch noch lebt. Und das Einheitsbewusstsein ist ewig und unbesiegbar. Und von dem her ist auch sein Geist ewig. Und wer immer Inspiration findet, belebt das. Und nur dafür ist es wichtig. Maharishi als Person ist tot, hat den Körper verlassen, aber der Geist ist ewig. Und wenn jemand durch ein Gespräch oder durch ein Buch oder was immer eine Inspiration findet für sich zur geistigen Entwicklung, schön. Und wenn nicht, dann gibt es das auch nicht. So ist das. Maharishi lebt durch die Belebung.